Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Beten, Spielen, Lernen. Über die Geschichte der Brettspiele von Ulrich Land.
Luther, das Spiel.
Als Luthers Zeitgenossen treten die Spieler in seinen Fußstapfen.
Spielen ist ein Ausflug, ein Trip raus aus dem Normalen. Man taucht ein in kosmische, in fantastische, in historische Welten, taumelt durch die Zeiten und landet, indem man das Spielfeld aufklappt und die Würfel schüttelt, in der Steinzeit, bei den alten Ägyptern, den Griechen.
Man legt sich als Cäsar mit den Germanen an, als mittelalterlicher Raubritter mit den reichen Pfeffersäcken. Man trifft sich mit Gladiatoren und Göttern, mit Engeln, Teufeln und armen Seelen.
2, 1, 4, 5, 6.
Wieso 2, 1, 4?
Ist noch zu schwierig für dich.
Beispiel Luther, das Spiel. Ein Spiel, das 2017 das Licht der Welt erblickte, als sich zum 500. Mal jährte, dass Martin Luther seine 95 Thesen ans Wittenberger Kirchenportal nagelte.
Wo sind noch Menschen?
Da. Überall sind Menschen.
Nein! Doch! Du hast vergessen, dein Männchen mitzunehmen.
Bei diesem Spiel, wie bei etlichen anderen Brettspielen, dienen historische Inhalte als Kulisse, als Prägestempel fürs Spieldesign. Oft dienen sie allerdings in erster Linie dazu, als vergangenheitsglitzernde Oberfläche eine Spielmechanik aufzupeppen, die sich von so vielen anderen kaum unterscheidet. Eher Aufkleber als echter Inhalt.
Gut 40 Millionen analoge Spiele und Puzzles werden hierzulande jährlich verkauft und 1.500 Spiele Jahr für Jahr neu erfunden. Lange vor den Brettspielen, bei denen ein Spielfeld ausgebreitet wird und Spielfiguren nach einem ausgeklügelten, oft hochkomplexen Regelapparat zum Zuge kommen, lange davor waren Bewegungsspiele angesagt. Und Nachweise von Glücksspielen, bei denen der Würfel entscheidet, reichen über 30.000 Jahre zurück.
Die Urvölker Afrikas, die haben mit Baumrinden gewürfelt um Pfeile.
Jens Junge, Spielexperte.
Und derjenige, dem der Pfeil gehört, der entscheidet über die Fleischverteilung.
Durch den Zufallsgenerator Würfel bekamen auch Alte und Kranke, die sich an der Jagd selbst nicht beteiligen konnten, die Chance, die Beute in der Dorfgemeinschaft zu verteilen.
So dass nicht immer der Jäger halt der war, der bestimmt hat, wer nun dann eben am Knochen nagt oder wer das Filetstück kriegt.
Schon in diesen frühesten Formen erweist sich das Spiel als soziales Regulativ. Gerechtigkeit wird hergestellt, indem man sie an den Zufall, ans Glück im Spiel delegiert. Der Garant dafür,
dass der Verlierer das Gottesurteil, das er verloren hat, akzeptiert und keinen echten Krieg anfängt.
Alea Iacta est. Der Würfel ist gefallen. Seit uralten Zeiten bis heute spielen die mongolischen Nomaden, begleitet von ihrem Konzentrationsgesang, Shagai, ein Spiel, bei dem die Würfel aus Schafsknöcheln bestehen.
Durchs Würfelglück werden die Herden und damit der Wohlstand der Familie symbolisch vermehrt. Und sollte einer über Gebühr viele Knöchel erwürfelt haben, dann opfert er diese dem Himmel. Entscheidend auch hier, dass der Reichtum, zumindest symbolisch, keine Frage der realen, sondern der erspielten Herdengröße ist. Dass im Sinne ausgleichender Gerechtigkeit eine spielerische Reichtumsebene eingezogen wird, die ganz andere Personen in den Vordergrund spielt, als nur die, die eh schon wohlhabend sind.
Bei dir kommt immer Brot oder Wein, Digga. Bei mir immer Käse.
Ah, aber ich habe noch die rote Karte von davor.
Ja, die, das ist auch voll ballern.
Die ersten archäologisch belegten Brettspiele, vermutlich mit Beginn der Sesshaftwerdung vor rund 12.000 Jahren entwickelt, hatten stets einen religiösen Hintergrund.
Als eben die Brettspiele mit dem Gedanken an das Leben nach dem Tode verbunden worden sind, also die dann Menschen befähigen sollten, auch über ihren kleinen Radius hinaus zu denken, weil man größeren Ideen halt gefolgt ist und eben die Idee der Glückseligkeit im Paradies auch eben kommunizieren musste. Und da waren Brettspiele ein Weg dafür.
Eine Idee, die außerhalb des unmittelbaren Erfahrungsbereichs lag und Transmissionsriemen brauchte, um zu verfangen.
In dem, wie beispielsweise beim Senet-Spiel, das man in ägyptischen Pharaonengräbern aus dem Jahr 3200 vor Christus fand, der Lebenslauf auf dem Spielbrett versinnbildlicht wird.
Und das Spielziel ist es halt, im Paradies anzukommen, neben einer Gottheit Platz zu nehmen. Und da waren Brettspiele ein Propagandamittel.
Um die Ankunft im Paradies zum Lebensziel zu machen, wofür man sich zuvor brav und regelkonform zu verhalten hatte.
Erst die Arbeit, dann das Spiel. Bereits in der Frühgeschichte übernahm das Spiel eine erzieherische Funktion. Beim indischen Pachisi etwa, dem uralten Vorläufermodell unseres Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiels, gelangt man nach dem Absolvieren eines steinigen Lebenswegs ins rettende Nirvana.
Eine Spielidee, die Friedrich Josef Schmidt klaute, der Gründer des bis heute existierenden Schmidt-Spiele-Verlags. In den Wirren des Ersten Weltkriegs kam seine Marketingidee wie gerufen, das Spiel in Lazaretten und an der Front zum Einsatz zu bringen.
Weil natürlich jeder Soldat, der da im Schützengraben hockte, nur davon träumte, nach Hause zu kommen, rauszukommen aus diesem Elend, im schmerzfreien Paradies anzukommen.
Alle vier Figuren im Häuschen und keiner kann dem mehr was anhaben. Du kannst nicht mehr rausgeworfen und zurück ins Drama gestoßen werden. Der Geschützdonner ist verklungen, du bist glückselig zu Hause. Sehr verständlich aus der Sicht der Soldaten, aber nicht gerade eine umstürzlerische Message.
Mein ganzes Lebenssinn ist jetzt weg.
Du versaust echt meinen Tag. Wieso kriegst du so viele Punkte?
Dass Spiele als exzellentes Ablenkungsmanöver beruhigen und befrieden, ungleiche Reichtumsverteilung und Herrschaftsverhältnisse also stützen und stärken können, das machten sich nicht zuletzt die Nazis zunutze. Und sie setzten auf den Propagandaeffekt.
Bomben auf Engelland zum Beispiel, ein klassisches Brettspiel, wo es dann halt die Aufgabe war, möglichst viele tonnenschwere Bomben abzuwerfen. Oder Deutschland braucht Kolonien, was als Propaganda-Element hatte, dass natürlich die alten kaiserlichen Kolonien wieder zurück müssen nach Deutschland.
Das ist echt eklig. Ich habe mir überlegt, ob ich die Dings reinbaue, die Apokalypse.
Mit dem kolonialistischen Gehabe in der Spielewelt war es auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch lange nicht zu Ende.
Noch in den 1960er Jahren erschien beispielsweise das Spiel Öl für uns alle, wo jede Spielerin, jeder Spieler einen Erdölkonzern besitzt und in erbitterter Konkurrenz Öl fördert, verschifft und verkauft.
Um nach Art imperialistischer Ölmogule schubkarrenweise Geld einzufahren.
2, 5, 5.
Du musst einfach schon da, ich bin jetzt hier. Opfer.
Einerseits also der systemstabilisierende Effekt des Spiels. Andererseits aber hat es auch ein nicht zu verachtendes Widerstandspotenzial. Wie sich schon im Mittelalter zeigte, als das Spielen selbst so etwas wie eine Auflehnung gegen die Staats- und Kirchengewalt bedeutete. Spiele galten als Teufelswerk und wurden im Zuge der Inquisition verbannt und verbrannt.
Gott würfelt nicht, heißt es nach Albert Einstein.
Was den Klerikern im hohen Mittelalter aus der Seele gesprochen hätte.
Die Potenz des Spielens haben sie als Bedrohung empfunden, weil die Menschen dann nicht an dem Werk Gottes aus ihrer Sicht gearbeitet haben, waren nicht zielgerichtet in ihr Handeln. Spielen ist ja auch Müßiggang, ist ja auch Trivialität und nicht Fokussierung halt auf das Gottgefällige. So ist es damals interpretiert worden.
Bezeichnenderweise ist derzeit das Mittelalter ein äußerst beliebter Spielkontext und dient als Ambiente für zig Spielnarrative.
Dass natürlich so ein Mönch meistens dickbäuchig ist und Bier trinkt. Und natürlich haben wir da einen guten Prinzen oder eine Prinzessin, die befreit werden muss.
Was man kennt, ist Carcassonne, die Stadt quasi, die als Burg gebaut wurde. In dem geht es auch schön darum, dass man solche Burgen aufbaut als Städte.
Spiel des Jahres 2001. Allein in den ersten 10 Jahren über 6 Millionen Mal verkauft.
Wie im wirklichen Leben geht es ums Aufbauen und Ausdehnen der eigenen Machtsphäre. Gern auch in Kombination mit der Mehrung des Reichtums.
Etwa beim Spiel Isle of Skye, bei dem altschottische Clans miteinander konkurrieren.
Dass man das zu teuer verkauft und die Leute am Ende das alle nicht wollen, muss es selber teuer kaufen.
Cool.
Florian Högner, Inhaber des Freiburger Spieleladens Freispiel.
Es gibt Spiele, die gehen tatsächlich wirklich rein aufs Mittelalter, aber es gibt auch welche, die nehmen noch diesen Fantasy-Charakter mit rein, quasi so.
Das historische Ambiente wird zur Fantasiewelt, wird auf Skandal und Action, auf den Thrill-Faktor runtergebrochen und in einen wohl austarierten Mix aus Klischee und Fantasy umgemodelt.
Magier, Hexen, dass quasi nicht nur jeder mit Schwert und Schild kämpfen kann, sondern der Magier kann dann halt auch zaubern, um Gegner zu verlangsamen, einzufrieren und solche Sachen.
Da die Historie nur als Tapete das Spielsetting ausstaffiert, sind geschichtliche Plausibilität oder gar Authentizität zweitrangig und meist nur insofern relevant, als aus romantischen Gründen jede Form moderner Hightech ausgeschlossen ist.
Es sind und bleiben eben Spiele. Keine nachgetragene Verlängerung des Geschichtsunterrichts.
Historisches Wissen wird bei manchen Spielen als Beiblatt angeboten, als Booklet oder als Geschichtensammlung.
Hauptanreiz aber ist gerade nicht die historische Realität, sondern die flirrende Vorstellung, die sich unsereiner davon macht.
Bernhard Löhlein, Sprecher der Spiel des Jahres Jury.
Dieses Mysterische, dieses Geheimnisvolle, das nimmt man gerne auf.
Womöglich, weil der zeitliche Abstand so groß ist, dass es uns nichts mehr anhaben kann. Obwohl es gleichzeitig aber in vielen Kulturzeugnissen noch greifbar ist. Sodass die Spieldesigner von einer Vorstellungsbasis bei ihrer Kundschaft ausgehen können.
Und es ist ein Zeitalter, das für uns den Zauber des Einfachen bereithält. Keine Autos, keine Smartphones, dafür an jeder Ecke mysteriöse Gestalten. Der knuffige Gegenentwurf zur Gegenwart. Im Einklang mit dem Mittelalterrummel aus inszenierten Märkten mit Musik und Bühnenspektakel. Und flankiert etwa von der amerikanischen TV-Serie Game of Thrones.
Dass ich ganz klar in Gut und Böse trennen kann. Der Gute oder der Böse sein zu dürfen. Und da leben wir Menschen uns in so einem Spielprozess halt gerne aus.
Anders als die Zeitgenossen damals nehmen wir Heutigen mit der Faszination des Gruselns zur Kenntnis, dass strikt von oben herab regiert wurde und man als Normalsterbliche keine Chance zum Eingreifen in die Zeitläufe hatte.
Nicht von ungefähr brachte die Aufklärung den gesunden Menschenverstand ins Spiel, setzte sich über das mittelalterliche Spieleverbot hinweg und feierte die vernunftorientierten Spielleidenschaften.
Mit Mühle und mit Schach.
Schach ist seit dem 6. Jahrhundert in Persien belegt. Und das Mühlespiel war wohl schon im alten Rom bekannt.
Erst im 17. und 18. Jahrhundert aber etablierten sich diese Spiele in Mitteleuropa und bekleideten bald die obersten Ränge der Beliebtheitsskala.
Um also den wachen Geist halt zu wecken.
Ein aufklärerischer Impuls, der an den gesellschaftlichen Verhältnissen, wacher Geist hin, wacher Geist her, zunächst wenig änderte.
Das sollte noch lange auf sich warten lassen. Aber auch der nächste Impuls wird durch ein Spiel markiert.
Skat. Um 1820 in Altenburg in Thüringen entwickelt.
Wo plötzlich der Bube den Trumpf angibt und die anderen Karten sticht. Ein Abbild der Hoffnung.
Dass der Feudalismus ausgedient hat, wir eine andere Gesellschaftsform kriegen, dass der König nichts mehr zu sagen hat und dass eine Dame mit am Tisch sitzen darf.
Über die entscheidende Machtposition verfügt im Skat der Bube, der Bauer, der Bürger. Der König hat allenfalls marginale Bedeutung, gilt als Kanonenfutter zum Reinbuttern.
Tut mir leid. Ach, du bist so lang wie eine Ente. Oh mein Gott, ich bin voll die Coole.
Spielen erzieht uns zur Vielfältigkeit und dass wir darüber nachdenken, dass es andere Handlungsmöglichkeiten halt gibt, dass wir lernen müssen, mit dem Zufall und dem Unvorhergesehenen eben umzugehen und dass es eben nicht einen großen, dicken Plan gibt, der nur durch Gott definiert ist.
Die Spielerin, der Spieler kann dem freien Spiel der Kräfte frönen, lässt Inseln aus den tosenden Fluten erstehen, gründet Städte und errichtet ein Imperium aus eigenen Straßenzügen. Man ist selbst der Schöpfer, die Schöpferin. Einfach grandios, einfach göttlich. Wie klein die Welt ist, winzig, passt als Miniatur auf ein Stück Pappe von 60 mal 80 Zentimetern. Reduziert auf zwei Dimensionen, auf ein überschaubares Spielfeld, das wir unter Kontrolle kriegen. Endlich. Wir können die Miniwelt auspacken und aufhalten und wieder einpacken. Können walten und können schalten. Auch als Anna und Otto Normalverbraucherin. Man muss nicht Fürstin oder Kranführer, nicht Traumschiffkapitän oder Bundeskanzlerin sein.
Ermächtigung im Spiel.
Und als Krönung der göttliche Blick von oben auf die Spielfeldwelt. Als Herrscher über die verspielte Welt als Wille und Vorstellung.
Klar, es ist auch ein Produkt der Freizeitindustrie. Da sollte man jetzt die Latte nicht zu hoch heben und dem Spiel eine zu edle Botschaft zumuten. Es ist ein Spiegelbild der Gesellschaft.
Gesellschaftsspiel eben. Beispiel Monopoly. Gerade von Jugendlichen zu wirtschaftswunderlichen Zeiten oft tagelang gespielt. Wo der ökonomische Restart nach dem Zweiten Weltkrieg durchexerziert wurde.
Mit Bündeln von Spielgeldscheinen, auf denen eine Lok in die Zukunft dampfte.
Ich hab nicht genug Geld.
Ich hab Schulden.
Münchner Straße.
Es gibt nur ein einziges Ziel: Geld anhäufen, nichts weiter. Und die anderen Mitspieler platt machen.
Dieser Würfelfaktor, dieses Glück, dieses Aufschreien, nein, um Gottes Willen, jetzt kein Pasch. Ja, ich will jetzt unbedingt auf, los, drauf, nein, es klappt nicht. Also dieses Fiebern, dieses Mitbibbern beim Würfeln, Das hat Monopoly natürlich nach wie vor.
Die Wirkmechanismen des Kapitalismus werden schonungslos offengelegt. Der Götzendienst an Gott Mammon zelebriert. Es gilt die strikte Maxime, dass der Stärkere, der Reichere, Recht hat. Dass er unter Garantie weitere Reichtümer erwürfeln wird und das Recht hat, die Mitspielenden zu vernichten.
Safe.
Monopoly ist eigentlich ein Kritikspiel für den Kapitalismus gewesen.
So jedenfalls die erklärte Absicht der Quäkerin Elizabeth McGee, die sich das Vorläufermodell von Monopoly 1904 patentieren ließ.
In diesem Spiel werden ja durch die Würfel von vornherein ungleiche Eigentumsverteilung organisiert. Dass man nach 10 Minuten eigentlich weiß, wer gewinnt und dann 2-3 Stunden zugucken muss, ja, wie jemand leidet und keine Chance hat mehr, klarzukommen.
Obwohl wir doch jetzt eigentlich so weit sein sollten, dass wir ein gewürfeltes Gottesurteil nicht mehr anerkennen.
Derjenige, der da halt die dunkelblauen oder die grünen Straßen hat und dort Hotels baut, wird immer reicher und die anderen nehmen immer mehr Hypotheken auf, bis das Spiel zu Ende ist, weil sie pleite sind.
Es steht allerdings zu fürchten, dass das Monopoly-Spiel nicht als Antimodell funktioniert und eine gerechte Umverteilung anstößt, sondern dass es im Gegenteil dazu beiträgt, kapitalistische Prinzipien zu perpetuieren, in denen die Spielenden aufs Regiment des Geldes eingeschworen werden.
Die Leidensfähigkeit wird trainiert. Und die Raffgier hofiert. Eine Schule der Immobilienhaie.
Eine Durchlässigkeit zwischen der Spitzen- und der Verliererposition ist nicht vorgesehen. Eine Veränderung der Verhältnisse unmöglich. Mithin, trotz gegenteiliger Absicht, ein äußerst affirmatives Spiel, das die gesellschaftlichen Ausschlussverfahren gnadenlos betreibt und bekräftigt.
Es ist ein Spiel. Und warum soll man nicht in einem Spiel mal Dinge ausprobieren, die man im wahren Leben nicht macht?
Immerhin macht dieses grausame Spiel höllisch Spaß.
Der Ablassprediger Johann Tetzel soll geworben haben, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Aber Luther hat doch gesagt, dass es Schwachsinn ist.
Woher weißt du sowas? Kannst du ja echt schlau sein, wenn du willst.
Indem man die Lampe überm Spieltisch einschaltet, blendet man den Alltag aus, schiebt die echten Herausforderungen zur Seite.
Während der Mensch ärgerlich nicht spielt und mal wieder rausgeschmissen wird, zurück auf Anfang, tritt das reale Mobbing im Büro einen Schritt zurück.
Man steigt aus als Spieler, als Spielerin, aus den Niederungen des Jammertals in die Arena der Stellvertreter-Challenge. Tummelt sich virtuos in der Scheinwelt, umgeben von Fantasiefiguren, die einen zwingen, sich mit Problemen zu befassen, die man gar nicht hat, die aber die tatsächlichen Probleme in den Schatten treten lassen.
Das Spiel als Illusionsspiel, um uns rauszunehmen aus der Realität und einzutauchen in ein Magic Circle, in einen Zauberkreis und versuchen dort mal anders zu denken, anders zu sein.
So verstanden kann Spielen auch zum Probelauf von Utopien werden. Man ist, kaum hat man die Würfel in der Hand, nicht mehr der Angestellte im Loser-Modus, sondern King, kann eingreifen, kann Dinge erreichen, die man in der Wirklichkeit nie wird erreichen können. Die Machtverhältnisse werden auf den Kopf gestellt und lassen einen spielerisch ausprobieren, wie es ist, wenn man den Machthebel selbst bedient.
In bestimmten Diktaturen, wenn wir davon träumen, das Leben anders sein können, aber wir haben gerade keine Chance, den Putin zu stürzen, dann ist das ein befreiendes Element. Also Spiele können natürlich uns so Mut machen, auch vielleicht in der Realität Dinge zu verändern. Wenn Sie jetzt aktuell sich angucken, wie Naturthemen in Brettspielen, die in Neuerscheinungen eine Rolle spielen. Cascadia und Living Forest haben Artenvielfalt zum Thema. Beides Spiele, die uns Hoffnung machen sollen.
Die Unwirksamkeitserfahrung, die für uns Normalsterbliche jeden Tag aufs Neue festzustellende Tatsache, dass man im Normalfall nichts ausrichten kann, um der gesellschaftlichen Wirklichkeit so auf die Sprünge zu helfen, wie man es gerne hätte. Diese Erfahrung wird für die Spieldauer überwunden.
Und zugleich untermauert und gefestigt, denn
indem man nur zum Schein, nur stellvertretend und nur auf Zeit eingreift, lässt man sich für die Realwelt entmündigen.
5, 6, 7, 8.
Hä, guck mal!
Was?
Du schummelst, ganz sicher. Ja.
Oder? Vielleicht lernt man im Spiel denn doch, wie es gehen kann. Wie man auch in der wirklichen Wirklichkeit intervenieren, womöglich kleinschrittig vorwärts kommen kann.
Lernen am Modell, im geschützten Rahmen des Spiels.
Wo es einem nicht wirklich an den Kragen geht. Jedenfalls sofern man nicht um Geld spielt, nicht mit dieser Fremdwährung, die Reale in die gespielte Welt holt. Solange man nicht Spiel und Wirklichkeit verwechselt und womöglich Haus und Hof verzockt.
Beim Spiel ist immer wieder ein Neustart möglich. Nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel.
Ein lustvolles Verwirrspiel, erklärtermaßen ein Witz mit Ansage. Jeder weiß, dass es ein Spiel ist, ein Ausflug aus der Wirklichkeit. Und doch wird die Spielwirklichkeit besonders dann interessant, wenn sie nah dran ist an der Realität.
Respektive nah an dem, woran man sich dunkel aus dem Geschichtsunterricht erinnert, aus Romanen, Filmen, Comics. Dann nämlich gerät die klippklare Vereinbarung, dass das Spiel ein Spiel ist, schnell in Vergessenheit. Schon hat man sich mit den Spielhelden und Heldinnen so weit identifiziert, dass man selbst die Spielfigur wird, ist.
Plötzlich steht einem der Schweiß auf der Stirn, die Füße werden kalt, die Finger glitschig. Oder im Gegenteil, Glücksprickeln sickert durch die Adern, breitet sich im ganzen Körper aus.
Ob als Siegerin oder Verlierer, man ist emotional derart in den Bann gezogen, dass man das Spiel dann doch für bare Münze nimmt, als Quasi-Wirklichkeit annimmt.
Dann hat das Spiel gewonnen. Spielen ist immer, auch wenn es an entlegene historische Epochen angedockt ist, ein Spiel mit den Extremwetterlagen des Gemüts. Kann Zornausbrüche entfesseln, zu gnadenloser Schimpferei führen, zum Einreißen der Fassaden aus gesellschaftlich einjustierten Konventionen. Im Spiel darf man sein, wie man im wirklichen, im kontrollierten Leben niemals auftreten würde.
Der tut nichts, der will nur spielen.
Homo Ludens kann sich, sofern er oder sie gute Karten hat, des Lebens freuen.
Einen Moment des Glücks, eine Ahnung von Himmel bekommen, aber natürlich auch Niederlagen einstecken und Frustrationen erleben müssen. Also da spiegelt sich dann das ganze Menschsein in so einem Spiel wieder. Wenn ich nicht einverstanden bin mit dem Würfelwurf und ich knall dann alles hin, mache das Spiel kaputt, dann merkt man, dass dieser Mensch noch etwas lernen muss an Frustrationstoleranz. Aber es ist ein Ventil, damit ich im normalen Leben eben nicht so reagiere und dann einen gewissen Aggressionsabbau habe.
Dabei können sich Aggressionsausbrüche bevorzugt bei digitalen Spielen bahnbrechen. Denn die User umgibt der Schildkrötenpanzer der Anonymität.
Sie erleben weniger verbindliche, eben technikvermittelte soziale Beziehungen. Ohne die berühmten Zwischentöne von Gestik und Mimik.
Vor mehr als 30 Jahren wurde das Spielen revolutioniert. Computerspiele legten einen explosionsartigen Boom hin.
16-jährige verpickelte Nerds vor verpixelten Bildschirmen gaben das Klischee des Kommunikationskrüppels an der Kommunikationsmaschine ab. Aber auch diese Spielerspezies, die kurzsichtig vorm nikotinklebrigen Monitor hing und mit angekauten Nägeln auf der Tastatur herumtrippelte, ist dem Computerzölibat nicht erlegen. Die prophezeite Vereinsamung kommt nur sehr vereinzelt vor, bei Spielern und Spielerinnen mit ohnehin hoher Suchtanfälligkeit.
Mach! Musst du unbedingt dahin, wo ich stehe? Du willst doch nur mein Porträt klauen und dann noch Punkte sammeln.
Hä, nein.
Doch.
Ich hatte ja zweimal diese Freiheit-Ding. Und da habe ich zweimal.
Ja, wer es glaubt.
Mach!
Derzeit werden mit Digital Games weltweit die größten Jahresumsätze der gesamten Medienbranche eingefahren. Fast 150 Milliarden US-Dollar. Während der weltweite Umsatz beim Kinomarkt nur etwa ein Zehntel dieser Summe ausmacht.
Auch die Befürchtung jedoch, dass digitale Spiele die analogen komplett ablösen würden, hat sich nicht bewahrheitet.
Gerade in den letzten Jahren erlebt das gute alte Brettspiel eine Renaissance und hat nun seinerseits Hochkonjunktur mit einem jährlichen Umsatzzuwachs von bis zu 10%. Ohne dass das Geschäft mit dem Digital Gaming durch den Brettspielboom eingebrochen wäre, beide Bereiche sind auf der Gewinnerstraße.
Womöglich erlebt das Brettspiel auch deshalb ein Revival, weil Spielen eben doch vor allem als soziales Phänomen wahrgenommen wird. Da ist das Brettspiel unmittelbarer als das am Bildschirm.
Und es bringt einen raus aus der computerisierten Alltagswelt. Ganz im Sinne des Digital Detox, der digitalen Entgiftung.
Wir erleben immer mehr, dass Menschen, wenn sie 10 bis 12 Stunden am Tag auf irgendeinen Bildschirm gucken, dass sie abends schon gerne mal halt Mitmenschen wahrnehmen möchten, den Angstschweiß des Gegenübers im Spiel auch mal direkt halt miterleben. Das ist was ganz anderes, als wenn ich nur wieder vor einer Mattscheibe sitze.
Und wenn Felder abgezählt und Püppchen verschoben werden, bedeutet das eine drastische Entschleunigung gegenüber den fixen Wisch- und Wegbewegungen auf dem Display. Eine Stressentlastung, die dazu führt,
dass also gerade die Berufstätigen und die jüngeren Berufstätigen das Brettspiel für sich entdeckt haben und dass wir dort auf insgesamt so 39 Millionen regelmäßige Brettspieler und Kartenspieler kommen.
Die Hälfte der Bevölkerung.
Unser Hauptpublikum ist eigentlich so im Normalfall zwischen 15 und 35 Jahre alt. Also das Spielen hat die breite Masse einfach erreicht, muss man sagen.
Nicht so ganz. Leute aus den sogenannten bildungsfernen Schichten tummeln sich in der Brettspielszene nicht. Es ist und bleibt vor allem ein studentisches, ein gutbürgerliches Klientel.
Wer sonst macht sich die Mühe, die oft seitenlangen, in erlesenem Spielbürokratendeutsch abgefassten Spielanleitungen durchzulesen?
Ach, die lesen mal, wenn sie...
Ja,
offenbar bringen nicht mal spielfreudige Lehrerinnen genug Geduld auf, um die komplizierte Anleitung brav zu studieren.
Komm, das machen wir einfach so. Unsere Spielregel.
Womöglich suchen Brettspiele auch deshalb so gern vergangene Zeiten auf, weil sie dann andere Seiten aufziehen können als in der bürgerlichen Welt, in der sie doch meistens gespielt werden.
Immerhin spielt man sie im Sitzen, in der Alltagsposition der Angestellten. Und sie verlangen mit ihrem kleinschrittigen Spielverlauf und der Unmenge von Teilen, die fein säuberlich aufgestapelt und in Ordnung gehalten werden wollen, wahre Bürohengstgeduld.
Alles wohltemperiert, lauwarm. Keiner muss ausrasten, man ist unter sich.
Hast mich extra nach hinten gemacht, damit du gewinnen wolltest? Doch, ich war ganz sicher hier.
Ja, okay, dafür willst du einen Punkt mehr geben, das ist ja nett.
Über Spiele, und das ist die Kraft, die da halt drinsteckt, kann ich Zukunft anders gestalten oder Regeln in Frage stellen.
Oft genug jedoch verbringt man, ganz im Gegenteil, Ewigkeiten damit, im Regelwerk zu erkunden, wie bestimmte Situationen, Figuren und Bewertungen zu handeln sind.
Prag, 1584. Wie Weiland Rabbi Löw erschaffen wir Golems und schicken sie durch die Gassen der Stadt.
Neue Bücher in alten Bibliotheken, Wissensmarker und Goldartefakte, Boni auf dem Friedhof, Multiplikatoren und Punktabzüge, ein Labyrinth aus Regeln und Konstellationen.
Wenn ein Golem einen Häuserblock in Abschnitt X betritt oder ein Golem aus einem bereits vorherigen Spielzug in Abschnitt X ist und der Spieler seine Golems weiter bewegen muss, muss er die noch zur Verfügung stehenden Schritte zuerst für seine Golems benutzen, die noch nicht in Abschnitt X sind.
Alles klar? Wohl dem, der sich da kurzerhand über den Regelapparat hinwegsetzt und sein eigenes Ding dreht.
Mit dem Spiel stellen wir die Realität, die wir da gerade durchspielen, in Frage und sagen, das könnte doch auch irgendwie anders sein.
Ich hab verloren, gell? Und alles nur, weil sie geschummelt hat.
Das hat extrem zugenommen, dass wir uns auch in Brettspielen fragen, wo kommen wir her und wo wollen wir hin. Da gibt es genügend Menschen, die halt lieber spielend lernen, als dass die sich hochwissenschaftlich dokumentierte alte Geschichtsbücher durchlesen.
Zu guter Letzt klappt man das Spielfeld zusammen, schließt den Karton.
Alle Dämonen und Glücksfeen sind wieder eingefangen, die Fantasiewelt verschwunden. War man im Spiel Hexenguru, Luther oder gute Fee, kommt man, kaum ist das Spielfeld zugeklappt, wieder an in der profanen Wirklichkeit.
Game over.
Schade eigentlich.
Okay, alles aufräumen, tschüss.
Beten, Spielen, Lernen. Über die Geschichte der Brettspiele. Ein Feature von Ulrich Land. Es sprachen Dorothea Gedicke und der Autor. Ton Angelika Heubach. Regie Ulrich Land. Redaktion Martin Hartwig.